1.7. jährt sich der Todestag von Marwa El-Sherbini, einer Frau, die aus antimuslimischem Rassismus heraus in Dresden ermordet wurde. Marwa El-Sherbini wehrte sich juristisch gegen die rassistischen Beleidigungen, die ihr späterer Mörder ihr gegenüber auf einem Spielplatz veräußerte. Sie zog vor das Landgericht Dresden und wehrte sich mit einer Aussage gegen die rassistischen Beleidigungen. Nachdem Marwa El-Sherbini ihre Aussage tätigte, wurde sie von dem Angeklagten aus antimuslimisch-rassistischen Motiven erstochen. Sie war 31 Jahre alt und im dritten Monat schwanger. Marwa El-Sherbini war an diesem Tag in Begleitung ihres Ehemannes und ihres dreijährigen Sohnes, die ihren Tod mit ansehen mussten. Als ihr Ehemann zu Hilfe eilen wollte, verletzte der Mörder auch ihn. Ein herannahender Polizist schoss auf ihren Ehemann. Er habe ihn für den Täter gehalten. 10 Monate vor der Tat kündigte der Mörder sein Vorhaben in einem Brief an das Gericht an. Es wurden keine erhöhten Sicherheitsvorkehrungen für die Zeugenvernehmung getroffen. Seit 2015 wird am 1. Juli, den Tag gegen antimuslimischen Rassismus, Marwa El-Sherbini gedacht und auf antimuslimischen Rassismus aufmerksam gemacht. Auch in Leipzig wird es dieses Jahr wieder eine Gedenkveranstaltung geben. Wir laden euch hiermit dazu ein, am 1. Juli um 19 Uhr in den Lene-Vogt-Park zu kommen und gemeinsam Marwa El-Sherbini zu gedenken. Es wird ein kostenloses, solidarisches Beisammensein geben. Betroffene von antimuslimischem Rassismus aus Leipzig und Dresden werden Redebeiträge halten und es wird die Möglichkeit geben, bei Getränken ins Gespräch miteinander zu kommen. Also stoßt dazu, am 1. Juli, 19 Uhr, im Lene-Vogt-Park. In der heutigen Sendung wollen wir nun im Weiteren auf eine Gedenkveranstaltung zurückblicken, die Anfang dieses Jahres stattgefunden hat. Denn am 19. Februar 2026 jährte sich der Anschlag von Hanau zum 6. Mal. Bei diesem wurden Menschen aus rassistischen Motiven getötet und aus ihrem Leben gerissen. Anlässlich des Jahrestags rief die Initiative Hanau Gedenken Leipzig dazu auf, zusammenzukommen, um den 10 Opfern der rassistischen Tat vom 19. Februar 2020 gemeinsam zu gedenken. Gökhan Gültekin, Serhat Gürbüz, Said Nesar Hashimi, Mercedes Kirpac, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paum, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar, Kaloyan Belkov und Ibrahim Akush, der 2026 an den Spätfolgen seiner Verletzung verstarb. Während des Gedenkens wurde Raum geschaffen für Trauer, Wut und Widerstand. Denn auch 6 Jahre nach dem rassistischen Anschlag schmerzt das Fehlen der Getöteten. Und es soll nicht hingenommen werden, dass noch immer keine umfassenden juristischen Aufklärungen, kritische Aufarbeitungen und politische Konsequenzen erfolgt sind. Die Hinterbliebenen kämpfen darum seit Jahren. Und seit ein paar Monaten ist nun ein Kinofilm, der eben diesen Kampf und die Perspektiven der Hinterbliebenen abbildet, online verfügbar. In der ZDF und Dreisat Mediathek könnt ihr euch den Film Das deutsche Volk von Marcin Wierczowski kostenfrei ansehen. Im Folgenden wollen wir euch einen Eindruck von der Gedenkveranstaltung in Leipzig geben. Am 19. Februar 2026 wurde in Gedenken an die Getöteten und in Solidarität mit den Hinterbliebenen eine Schweigeminute abgehalten. Es wurden Spenden für die Initiative 19. Februar sowie die Bildungsinitiative Ferhat Unvar gesammelt. Diese Initiativen von Angehörigen und Nahestehenden der Opfer und Verletzten setzen sich für politische Aufarbeitung, eine angemessene Erinnerung und gesellschaftliche Veränderungen ein. Die Internetseiten der Initiativen findet ihr unter bildungsinitiative-ferhatunvar.de und 19feb-hanau.org. Falls es euch möglich ist, unterstützt sie gerne. Darüber hinaus gab es bei der Gedenkveranstaltung in Leipzig verschiedene Redebeiträge. Diese wollen wir heute erneut abspielen, um an die Ermordeten zu erinnern. Zunächst werdet ihr Manda und Fabian hören, die Teil des Bündnisses Hanau Gedenken Leipzig sind und das Gedenken moderiert haben. Darauf folgt ein Audiobeitrag aus Hanau von der Initiative 19. Februar.
Wir befinden uns im Winter 2026, 6 Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau, bei dem 9 Menschen ermordet wurden. Zu Widerstand gehören Momente des Gedenkens und Momente des Handelns. Heute gedenken wir den 9 Menschen, die vor 6 Jahren am 19. Februar 2020 in Hanau aus rassistischen Motiven ermordet wurden. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Virel Paun, Fatih Sarajolu, Ferhat Unvar und Karl-Johan Welkow. Wir gedenken auch an Ibrahim Akkuş, der Anfang des Jahres an den Spätfolgen des Anschlags verstarb. Wir gedenken ihrer und unsere Solidarität und Anteilnahme gilt ihren Familien, Freundinnen und Bekannten. Wir gedenken 10 Menschen, die rassistische Gewalt plötzlich und unerwartet, aber nicht unangekündigt traf. Tagtäglich gehen Stigmatisierung, Herabwürdigung und Repressionen der rassistischen Gewalt hervor. Die Morde in Hanau und Halle, die Erschießung von Lorenz durch die Oldenburger Polizei, die Morde der NSU sowie alle rassistischen Gewalttaten, die nicht in der Öffentlichkeit gesprochen werden, sie sind Gewalt mit Ansage. Diese rassistische Gewalt folgt der Sprache der Verrohung, der Entmenschlichung, der Ausgrenzung und Einschüchterung. Was bei all diesen unerträglichen Einschnitten deutlich wird, ist, der Staat und die Polizei schützen nicht alle Menschen gleichermaßen. Der Anschlag in Hanau ging die jahrelange rassistische Hetze gegen die vermeintliche und erfundene Clankriminalität und die damit in Verbindung gebrachten Orte, wie zum Beispiel Shisha-Bars oder migrantisch geführte Kioske, zu denen sie zu verstärkten Zielen rassistischer Polizeiarbeit wurden. Der Täter suchte sich diese Orte in Hanau bewusst aus, denn er wollte bewusst migrantische Menschen töten. Die Angehörigen und Freundinnen der Ermordeten sprechen von einer Kette des Versagens bei der Polizei, Justiz und Behörden. Der Notruf hat nicht funktioniert. Der Notausgang in der Arena Bar war verschlossen. Es gab in den Ermittlungen eine Täter-Opfer-Umkehr. Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Landtag wurde vieles, was die Hinterbliebenen und die Überlebenden von Anfang an sagten, bestätigt. Trotzdem ging es dort vor allem um Ausreden, nicht um Aufklärung. Die aus Eigeninitiativen begonnenen Ermittlungen der Hinterbliebenen und die Untersuchung von Forensic Architecture, die in der Ausstellung Three Doors zu sehen sind, zeigen, dass das Versagen auf jeden Fall da war, und zeigt es auch ganz klar auf. Bisher gibt es aber weder für die Polizei, die Justiz oder die Behörden Konsequenzen. Im Untersuchungsausschuss Hanau ist deutlich geworden, wie politische Mehrheiten von CDU und die Grünen, welche den Ausschuss ursprünglich nicht einsetzen wollten, dessen Arbeiten maßgeblich beeinflusst haben. Anstatt auf die Erkenntnisse aus Forensic Architecture und die Forderungen der Angehörigen einzugehen, wurde vor allem Zeuginnen suggestiv befragt, um die Positionen von CDU und den Grünen zu bestätigen.
Betroffenheit und Lippenbekenntnisse reichen nicht. Der Staat ist seiner Bringschuld nicht nachgekommen, bis heute nicht. Ohne juristische Aufklärung und kritische Aufarbeitung bleibt alles, wie es immer war. Die Straflosigkeit in den Behörden geht weiter. Wir stehen heute nicht gemeinsam hier, obwohl der Anschlag in Hanau 6 Jahre her ist, sondern gerade deshalb. Wir werden nicht vergessen. Ob sie in Bundestagsdebatten daherkommt oder als offene Drohung und als Aufruf zu Gewalt und Terror. Menschen werden infolge rassistischer Diskurse und Politiken bedroht, verletzt oder getötet. Misstrauen und Angst, Schmerz und Wut sind zur Normalität geworden. Nicht nur in Deutschland, auch global ist migrantisches und rassifiziertes Leben starken Repressionen und rassistischer Gewalt ausgesetzt. Wir schauen alle empört in die USA und auf die Auswirkungen einer neofaschistischen Regierung, die mithilfe schlecht ausgebildeter ICE Agents migrantische Menschen jagt und in Abschiebeknäste steckt. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen. Die Zahlen der Abschiebungen in Deutschland sind so hoch wie schon lange nicht mehr. Selbst aus Halle-Leipzig fliegen regelmäßig Abschiebeflieger. Hierbei erkennt man klar, dass das Projekt Festung Europa und die Abschottung an den europäischen Außengrenzungen bis zur repressiven Migrationspolitik in Deutschland Alltag ist und bleibt. Die erneute Verlängerung der Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen zeigen klar, dass an einer repressiven Migrationspolitik durch die CDU festgehalten wird. Innenminister Dobrindt betont nach Angaben seines Ministeriums, die Grenzkontrollen sind ein Element unserer Neuordnung der Migrationspolitik in Deutschland. Wir können nicht mal mehr von einem Rechtsruck sprechen. Wir befinden uns mitten in einer offen rassistischen Gesellschaft mit einem Bundeskanzler, der Migration und migrantisches Leben als Bedrohung für Deutschland stilisiert. Besonders bei Polizeigewalt gegen antirassistische Proteste wird dieser Status quo sichtbar. Diese rechtskonservative Politik, die nicht nur von der AfD gefordert, sondern von allen Parteien mitgetragen und ausgeführt wird, ist das Problem. Diese Politik tötet. Heute erinnern wir an die 9 ermordeten Menschen. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashimi, Mercedes Kirpacz, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Ibrahim und Kaloyan Velkov. Und den an den Spätfolgen erst kürzlich verstorbenen Ibrahim Akkuş. Wir stehen hier heute gemeinsam in unserer Wut und unserer Trauer, um uns solidarisch mit den Betroffenen rassistischer Gewalt zu zeigen und zu zeigen, dass wir widerständig bleiben. Dass wir hier heute alle zusammengekommen sind, zeigt, wir sind uns nicht egal und wir stehen zusammen. Auch wenn Rassismus trennt, in ein Wir und die anderen und diesen anderen ihr Menschsein abspricht, wollen und werden wir das nicht anerkennen. Wir wollen deshalb nun über Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashimi, Mercedes Kirpacz, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov und Ibrahim Akkuş sprechen. Was hat sie ausgemacht? Was sagen Familie und Bekannte über sie? Wie werden sie erinnert?
Ganz kurz, ihr merkt, dass wir die Namen immer wieder wiederholen. Die Namen stehen hinter uns, die Namen stehen auch auf einigen der Schilder, die Menschen mitgebracht hat. Wir werden die Namen so lange sagen, bis alle Menschen in Deutschland diese Namen auswendig kennen und wissen, warum diese Menschen sterben mussten und bis hoffentlich rassistische Polizeigewalt endlich aufhört und wir solidarisch einen antifaschistischen Kampf kämpfen können. Wir wollen jetzt ein bisschen etwas über die Personen euch erzählen, was sie ausgemacht hat, wer sie waren, was sie für ein Leben geführt haben, bis sie aus ihrem Leben gerissen wurden. Gökhan Gültekin. Er war 37 Jahre alt, als er ermordet wurde. Er war selbstständiger Fliesenleger und arbeitete nebenher in dem Kiosk, in dem er erschossen wurde. Er stand kurz vor seiner Verlobung und wollte sich für diese etwas dazu verdienen. Er wird von seinem krebskranken Vater, um den er sich kümmerte, als der Besonnene und Fleißige in der Familie beschrieben. Sedat Gürbüz, 30 Jahre alt und Besitzer der Shisha-Bar Midnight, dem ersten Tatort. Er wird in seiner eigenen Bar erschossen. Die Bar war Teil seines Lebenstraums und seine MitarbeiterInnen erinnern sich an ihn als einen der sich immer um seine Mitmenschen sorgte. Seine Mutter sagt, ich höre ihn nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr. Seine Stimme ist weg. Sein Gesicht ist weg. Laut seiner Mutter hatte er vor, mit seiner Freundin eine Familie zu gründen. Said Nassar Hashimi, 21 Jahre alt und Maschinen- und Anlagenführer. Was ich heute erst in einem Interview von seinem Bruder gehört habe, ist, dass er sich an dem gleichen Tag, an dem er erschossen wurde, noch die Postleitzahl von Hanau auf die Unterarme tätowieren lassen hat, weil er sich mit Hanau sehr verbunden gefühlt hat, weil es seine Heimat war. Seine Schwester sagte auch, Hanau war seine Heimat. Er hat hier Familie und Freunde. Er war immer glücklich gewesen und war immer für Menschen da, die seine Hilfe benötigt haben. Sein Bruder Said Idris war in derselben Bar und wurde vom Täter angeschossen. Er hat das Attentat schwer verletzt überlebt und musste zusehen, wie sein Bruder erschossen wurde.
Mercedes Kiapatsch, 35 Jahre alt. Sie war alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Diese Kinder müssen seit 2020 ohne ihre Mutter aufwachsen. Sie arbeitete oft in dem Kiosk neben der Arena-Bar. An diesem Tag wollte sie nur kurz etwas kaufen. Ihr Vater sagt, mein Opa wurde im KZ vergast, meine Tochter in Hanau erschossen. Außerdem spricht er davon, dass er den Schmerz nicht nur verspürt, weil er sein Kind selbst zu Grabe getragen hat, sondern auch, weil die Behörden, die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Politik versagt hat. Sie wollen, dass die ganze Welt von dem Versagen der Behörden weiß. Sie wird als sehr offen und sympathisch von den Menschen in Kesselstadt beschrieben. Hamza Kurtovic. Er wurde nur 22 Jahre alt. Er war gerade ins Berufsleben eingestiegen und hatte viel vor in seinem Leben. Er hatte seine Flugangst überwunden und träumte von großen Reisen. Mein Bruder hat uns immer zum Lachen gebracht, war hilfsbereit und einfühlsam. Ihm war wichtig, dass es uns, seinen Liebsten, gut geht. Aber auch Menschen, die er nicht kannte, waren ihm wichtig. So hat er sein erstes Azubi-Gehalt für Menschen in Not gespendet, erzählte seine Schwester Alja Kurtovic. Fatih Saracoglu. Er ist 34 Jahre alt geworden. Er war gerade erst von Regensburg nach Hanau gezogen, kümmerte sich aber dennoch regelmäßig um seinen Vater und fuhr nach Regensburg, um beim Übersetzen und bei Behördengängen zu helfen. Sein Vater sagt, er war meine größte Hilfe. Fatih steht vor der Midnight Bar auf dem Gehweg, als er vom Täter erschossen wird. Er hatte nur einen Freund abgesetzt. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin Diana.
Ferhat Unvar. Er ist nur 22 Jahre alt geworden. Er wollte dafür sorgen, dass es uns allen zu Hause gut geht und warm ist, sagt seine Cousine Aydin Yilmaz. Er sei ein lebenslustiger Mensch gewesen, der immer gelacht habe. In der Arena-Bar hat er sich häufig mit FreundInnen getroffen, so auch am Mittwochabend. Seine Mutter sagt, keiner kann mit diesem Schmerz leben, keine Mutter, keine Familie. Dennoch müssen wir kämpfen, mit all diesem Schmerz. Wir müssen für unsere Rechte kämpfen. Ich habe diese Kraft aus meinem Schmerz genommen. Wir kämpfen und ich erwarte von euch allen, dass ihr uns helft. Kaloyan Velkov. Er war 33 Jahre alt, als er ermordet wurde. Er hinterlässt seine Frau und den gemeinsamen Sohn, der seither ohne Vater aufwachsen muss. Er war erst kurze Zeit in Deutschland und war Wirt in der Bar La Votre neben der Shisha-Bar Midnight und wollte seine Familie in Bulgarien durch seine Arbeit finanziell unterstützen. Seine Cousine Vaska Sletva erinnert sich an ihn als glücklichen Menschen, der gerne in Deutschland gelebt hat. Karl-Johan hat immer alle begrüßt, hat mit dem Leben gelacht. Er wollte hier bleiben, er wollte gut Deutsch lernen, vielleicht irgendwann den Job wechseln und mehr Geld verdienen, sich selbstständig machen. Willy Viorel Paun. Als 16-Jähriger kam er von Rumänien nach Deutschland, da seine Mutter krank war und sich dort behandeln lassen wollte. Er arbeitete für eine Kurierfirma. Er wurde nur 23 Jahre alt. Er folgte dem Täter in seinem Mercedes, obwohl dieser mehrmals auf das Auto geschossen hatte und versuchte, vergeblich, von unterwegs mehrmals die Polizei zu rufen. Der Notruf wurde nie angenommen. Vor dem zweiten Tatort hält er an. Der Täter geht zu seinem Auto und erschießt ihn durch die Scheibe.
Ibrahim Akkuş. Mit 20 Jahren floh er gemeinsam mit seinem Bruder nach Deutschland. Denn in der Türkei war sein Leben als Kurde von rechter Gewalt und politischer Verfolgung geprägt. In Hanau beantragten die Brüder Asyl. Ibrahim Akkuş konnte in Hanau bleiben. Der Asylantrag seines 19-jährigen Bruders wurde abgelehnt. Nach seiner Abschiebung in die Türkei wurde er dort von Rechtsextremen ermordet. Ibrahim Akkuş arbeitete in Deutschland auf Baustellen. Er lebte mit seiner Frau und seiner Tochter zusammen in Kesselstadt. Die familiäre Kontinuität in Erfahrung mit rechtem Terror verändert die Sichtweise von Ibrahim Akkuş auf Deutschland. Ich dachte, das ist ein demokratisches Land. Niemand würde uns umbringen, sagte er 2025 im Interview mit der Taz. Bis zu seinem Tod, 6 Jahre nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, fühlt er sich von der deutschen Gesellschaft vergessen und alleine gelassen. Jeden Tag litt er unter den körperlichen und mentalen Folgen des Anschlags. Er saß seit dem Anschlag im Rollstuhl und konnte sein Bett nur noch selten verlassen und trotz der fehlenden Barrierefreiheit pflegten ihn seine Frau und seine heute 19-jährige Tochter zu Hause, um ihm ein Verbleiben im Familienkreis zu ermöglichen.
Liebe Freundinnen und Freunde, auch 6 Jahre nach dem rassistischen Terroranschlag von Hanau seid ihr wieder mit uns auf der Straße. Gegen Rassismus und gegen das Vergessen. Eure Solidarität bedeutet uns sehr viel. Sie hält die Erinnerung an diejenigen, die von uns genommen wurden, sichtbar. In Erinnerung an Karl-Johan, Fatih, Sedat, Willi, Gökhan, Mercedes, Ferhat, Hamza und Said Nesar. Heute gedenken wir auch Ibrahim Akkuş. Sie fehlen jeden Tag und doch sind sie immer bei uns. Heute tragen viele Menschen euren Namen weiter, werden zu euren Stimmen. Wir haben uns ein Versprechen gegeben gegen das Vergessen, unsere Gerechtigkeit.
Viele von euch haben es wahrscheinlich aus den Medien erfahren, dass mein Vater Ibrahim Akkuş ein Überlebender des 19. Februars 2020 war, der am 10. Januar 2026 an den Spätfolgen des Anschlags gestorben ist. Der Täter hatte in Hanau-Kesselstadt in der Arena-Bar 8-mal auf ihn geschossen. Er musste monatelang im Krankenhaus bleiben und mehrmals operiert werden. Danach war er auf einen Rollstuhl angewiesen und konnte immer seltener sein Krankenbett verlassen. Meine Mutter und ich haben ihn mit großer Hingabe gepflegt. Ibrahim Akkuş litt nach wie vor unter den traumatischen Ereignissen vom 19. Februar 2020. Seit über 40 Jahren lebte er in Hanau und er sagte nach dem rassistischen Anschlag, Ich dachte, das ist ein demokratisches Land. Niemand würde uns umbringen.
6 Jahre bedeuten, der Staat ist seine Bringschuld in Hanau nicht nachgekommen. Es wurde versprochen und nicht eingehalten. 6 Jahre ohne Gerechtigkeit. 6 Jahre nicht als Teil dieser Gesellschaft gesehen. Alles, was wir nach dem Anschlag erlebt haben, von Polizei und Behörden, das jahrelange Vertuschen, Versagen, ist Teil der Gewalt gegen die Betroffenen.
Gewalt endet nicht mit dem letzten Schuss. Sie setzt sich fort durch Schweigen, durch Wegsehen, durch Ignoranz, durch Relativierung und durch das Versagen der Behörden. Wenn Justiz und Behörden nicht aufklären, wenn sie Aufklärung verhindern, dann bleibt uns nur eins, weiter zu kämpfen. Gegen das Vergessen, für Gerechtigkeit, für Wahrheit.
Wir alle haben gemeinsam an der Wahrheit und Gerechtigkeit gearbeitet. Wir haben erzählt. Wir haben unermüdlich erzählt, immer und überall, und tun das bis heute noch. Nach der Ausstellung von Forensic Architecture zu Hanau, nach dem Theaterstück Entnau Hanau von Tuğsal Mol, nach den beiden Büchern von Çetin Gültekin und Said Idris Haşimi gibt es seit letztem Jahr auch einen Kinofilm, der in den letzten Monaten in vielen Städten gezeigt wurde. Der Titel der Dokumentation von Marcin Wiczowski lautet »Das deutsche Volk« und stellt damit die aktuell wieder dringende Frage, wer gehört zu Deutschland und wer angeblich nicht. Der Film begleitet einige Angehörigen über mehrere Jahre. Er zeigt unseren Kampf gegen das Vergessen, für Aufklärung und für politische Konsequenzen. Ab Mitte März wird der Film auch in ARD-ZDF-Mediathek zu finden sein und wir finden es gut, wenn er überall verbreitet wird.
Seit Jahrzehnten setzen sich Betroffene für Erinnerung, Anerkennung, Aufarbeitung und politische Konsequenzen ein. Aus diesen langjährigen Erfahrungen und Kämpfen ist 2022 das bundesweite Solidaritätsnetzwerk der Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt entstanden. Aus Hanau sind wir an diesen Prozessen beteiligt. Mittlerweile organisieren sich hier rund 25 Betroffeneninitiativen sowie weitere Einzelpersonen. Wir schaffen damit einen sicheren Raum für Betroffene, um Erfahrungen zu teilen, politische Forderungen zu bündeln und Strategien zu entwickeln. Gemeinsam setzen wir uns ein für die konsequente Aufarbeitung rechter Gewalt, eine umfassende Reform des Opferschutzes sowie selbstbestimmte Formen des Erinnerns. Wir fordern, dass die Perspektiven und Erfahrungen von Betroffenen gesellschaftlich und politisch anerkannt werden.
Kurz vor dem 6. Jahrestag setzen wir ein klares Zeichen. Wir haben unsere neu gestalteten Räumlichkeiten wieder eröffnet. In unserem Raum machen wir sichtbar, wofür wir seit Jahren kämpfen. Auf Bildschirmen erzählen Videos die Geschichte unserer Initiative und zeigen die Rekonstruktionen von Forensic Architecture. Übersichtlich aufbereitet dokumentieren Zeitleisten die Tatnacht sowie unsere kollektiven Kämpfe um Aufklärung, Gerechtigkeit und Erinnerung. Mit einem wachsenden Archiv ist hier ein Ort entstanden, der Lernen, Austausch und gemeinsames Erinnern ermöglicht. 140 Quadratmeter gegen das Vergessen. Unser Raum ist und bleibt ein lebendiges Mahnmal. Ein Ort, an dem Geschichte erzählt, Wissen geteilt und Verantwortung eingefordert wird. Wir laden euch ein, uns in den kommenden Monaten zu besuchen, mit uns ins Gespräch zu kommen und diesen Raum gemeinsam mit Leben zu füllen. In diesem Sinne, erinnern heißt verändern. Für Kaloyan, Fatih, Sedat, Willi, Gökhan, Mercedes, Ferhat, Hamza, Said Nessa und Ibrahim Akkuş.
Im nächsten Redebeitrag spricht Vivian, welche einen Text von David von Romano Sumnal vorträgt. Romano Sumnal ist Romanes und bedeutet Welt der Roma. Als sächsischer Landesverband und Selbstvertretung engagiert sich der Verein für gleichberechtigte Teilhabe, Empowerment von Romnia und Sintesse und die Bekämpfung von Antiromaismus. In diesem Rahmen organisieren sie politische, wissenschaftliche und künstlerische Projekte, Veranstaltungen, Workshops und vieles mehr. Darauf folgt ein Beitrag von Mika, der Ibrahim Akkush gewidmet ist. Mika engagiert sich und arbeitet bei einer Beratungs- und Versorgungsstelle für Menschen ohne regulären Zugang zum Gesundheitssystem.
Heute stehen wir hier, 6 Jahre später, 6 Jahre Trauer, 6 Jahre Wut, 6 Jahre Fragen, auf die es noch immer keine ehrlichen Antworten gibt. Der 19. Februar ist kein Datum wie jedes andere. Er ist eine Wunde im Kalender dieses Landes. Ein Tag, an dem 9 Menschen aus dem Leben gerissen wurden. 9 Leben, 9 Familien, 9 Geschichten, 9 Namen, die wir heute laut sprechen. Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Nessa Hashemi, Willi Viorel Paun, Mercedes Kepach, Kaloyan Belkov, Fatih Saracoglu, Serhat Kurbüz und Gökhan Gütkin. Weil sie nicht vergessen werden dürfen, weil sie nicht zu Zahlen werden dürfen, weil sie mehr sind als Schlagzeilen. Zum Beispiel gehören Mercedes Kepach, Willi Viorel Paun und Kaloyan Velkov zur Community der Roma und Sinti. Zu einer Community, die seit Jahrhunderten verfolgt wird, gedemütigt, ausgegrenzt, vertrieben, ermordet. Eine Community, die den Porajmos überlebt hat, den nationalsozialistischen Völkermord und die bis heute mit Misstrauen, mit Vorurteilen, mit strukturellem Rassismus leben muss. Eine Community, die ganz genau weiß, wie weit der Rassismus in dieses Staates gehen kann. Eine Community, die sich fragt, wie kann es sein, dass Menschen, deren Geschichte so tief mit Verfolgung verbunden ist, auch heute noch nicht sicher ist? Wie kann es sein, dass Menschen, die in diesem Land nicht in das deutsche Modell passen, entweder diffamiert, abgeschossen, abgeschoben oder erschossen werden? Wie kann es sein, dass wir noch immer erklären müssen, dass unser Leben zählt? Wenn Menschen angegriffen werden, dann ist das kein Randthema. Die Polizei hat Verantwortung. Immer. Und wenn diese Verantwortung nicht wahrgenommen wird, ist das ein Alarmsignal für unsere Demokratie. Denn eine Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Und wenn die Schwächsten sterben, dann stirbt ein Teil unserer Menschlichkeit mit. Wir sind heute hier, um zu trauern. Aber wir sind nicht nur hier, um zu trauern. Wir sind hier, um die Wahrheit auszusprechen. Die Wahrheit, dass Hanau nicht nur das Werk eines einzelnen Täters war. Die Wahrheit, dass Hass nicht im luftleeren Raum entsteht. Die Wahrheit, dass Strukturen versagt haben. Ein Täter veröffentlicht monatelang rassistische und verschwörungsideologische Schriften und niemand greift ein. Menschen rufen um Hilfe und Leitungen bleiben besetzt. Familien warten auf Schutz und bleiben allein. Und danach schweigen, abbiegeln, verharmlosen. Jahre ohne echte Verantwortung. Eine Entschuldigung nach 6 Jahren. Aber Gerechtigkeit, die 6 Jahre zu spät kommt, fühlt sich nicht nach Gerechtigkeit an. Sie fühlt sich nur an wie ein Nachtrag, wie ein Pflichttermin, wie ein "Es tut uns leid", das niemand wirklich hören wollte. Und wir sagen heute, das reicht nicht. Es reicht nicht, wenn Institutionen sich nur dann bewegen, wenn der Druck groß genug wird. Es reicht nicht, wenn Fehler erst zugegeben werden, wenn sie nicht mehr zu leugnen sind. Wer schützen soll, muss handeln, bevor Menschen sterben, nicht danach. Das sind Grundrechte, von denen wir keinen Zentimeter abweichen dürfen. Dass ein Name kein Risiko ist, dass Herkunft kein Verdacht ist, dass Roma und Sinti nicht im nächsten Satz mit Dreck oder Clown in Verbindung gesetzt werden. Dass niemand seinen Platz in dieser Gesellschaft erklären muss. Und dass diejenigen, die uns schützen sollen, frei von Hass sind. Eine Polizei ohne rechte Netzwerke, ohne rassistische Chatgruppen, ohne sogenannte Einzelfälle, die sich Jahr für Jahr wiederholen. Wie viele Einzelfälle braucht es, um das System dahinter zu verändern? Wie viele Menschen müssen noch getötet werden? Wie viele Namen? Wie viele Kerzen? Wie viele Gedenkreden? Hanau verpflichtet uns. Es verpflichtet uns, unbequem zu sein. Es verpflichtet uns, Fragen zu stellen. Es verpflichtet uns, Strukturen zu verändern. Nicht aus Hass, nicht aus Rache, sondern aus Liebe zum Leben. Aus Liebe zu den Menschen, die wir verloren haben. Denn Gedenken heißt nicht nur erinnern, Gedenken heißt handeln. Gedenken heißt sagen, nie wieder und es auch meinen. Gedenken heißt Widerstand gegen Rassismus. Gedenken heißt Solidarität statt Schweigen. Gedenken heißt, wir geben uns nicht zufrieden mit Symbolpolitik. Heute tragen wir Ihre Namen nicht nur im Herzen, wir tragen sie wie ein Versprechen. Ein Versprechen, dass wir weiter kämpfen, dass wir laut bleiben, dass wir Strukturen verändern, dass wir uns einmischen, dass wir hinschauen, wenn andere wegsehen. Ihre Namen sind kein Ende, sie sind ein Anfang. Ein Anfang für Bewegung, ein Anfang für Gerechtigkeit, ein Anfang für eine Gesellschaft, die endlich begreift, Menschenwürde ist nicht verhandelbar. Nicht für Roma, nicht für Sinti, nicht für MigrantInnen, nicht für irgendwen, sondern für alle. Oder sie gilt gar nicht. Lasst uns heute zusammenstehen in Trauer, in Wut, in Liebe und Solidarität. Und lasst uns laut sagen, wir erinnern euch, wir ehren euch, wir kämpfen für euch. Bis Gerechtigkeit kein Wunsch mehr ist, sondern Realität. Bis Sicherheit kein Privileg mehr ist, sondern ein Recht. Bis niemand mehr Angst haben muss, einfach zu leben. Für euch, für uns, für die, die nach uns kommen. Nie wieder Hanau.
Meinen Redebeitrag möchte ich insbesondere Ibrahim Akkusch, dem 10. Opfer des rassistischen Anschlags vom 19. Februar 2020 und seinen Hinterbliebenen widmen. Ibrahim Akkusch verstarb am 10. Januar 2026 im Alter von 70 Jahren an den Folgen des Anschlags. Dass viele von uns, vielleicht sogar die meisten, so wenig über ihn und das, was er in seinem Leben und seit dem Anschlag durchmachen musste, wissen, sagt sehr viel aus. Wer Leiter fährt, soll die Deutungshoheit darüber abtreten, ob dieses Leid als solches anzuerkennen ist. An politische EntscheidungsträgerInnen, an Ämter, an eine weiße Dominanzgesellschaft. Um uns Gehör zu verschaffen, sollen wir uns einer ganz bestimmten Sprache bedienen. Der deutschen Sprache, einer pragmatischen, konstruktiven und versöhnlichen Sprache. Eine migrantische Person mit Wut und Forderungen ist in Deutschland kein Opfer. Sie ist eine Gefahrenquelle. Wir brauchen diese Sprache, um von einer breiten Öffentlichkeit und EntscheidungsträgerInnen angehört zu werden. Um ihre Antworten verstehen zu können, müssen wir erst einmal in die Floskeln der Anteilnahme, die großen und doch so inhaltsleeren Versprechungen entziffern. Erst dann wird erkennbar, dass darauf keine Taten folgen. Keine echten Konsequenzen. Wer sichtbar sein will, sollte mobil sein, soll nicht auf Hilfe angewiesen sein, um das Bett verlassen zu können, geschweige denn ein nicht barrierefreies Zuhause. Denn Leid, das sich überwiegend hinter verschlossenen Türen abspielt, lässt sich mit einem guten Gewissen übersehen oder einfacher zum fatalen Einzelschicksal erklären. Um kämpfen zu können, sollte ich gesund sein. Wenn meine Angehörigen mich pflegen, sind sie eine dankbare Entlastung für die Verantwortung des Staates. Und besser noch, sie können nicht nach draußen gehen, um für mich und sich selbst zu kämpfen. Um einen Kampf zu führen, für Anerkennung, und Entschädigung, einen Kampf gegen das Vergessenwerden und die Einsamkeit. İbrahim Akkuş lebte bis zu seinem Tod mit seinen Angehörigen mitten im Geschehen, in Kesselstadt, ganz in der Nähe der Arena Bar, dem Ort, an dem man versucht hatte, ihn zu ermorden. İbrahim Akkuş ist ein Opfer der schrecklichen Tat vom 19. Februar. Auch seine Geschichte schreibt sich jetzt in Hanau ein. Sie reiht sich ein in die Kontinuität rassistischer Taten in Deutschland, die kein Ende nehmen wollen. Er wollte zu Recht gesehen, gehört und mitgedacht werden. Er hatte ein Recht auf die Hoffnung, dass er hier sicher sein würde, nachdem er als Kurde aus der Türkei geflohen war, nachdem sein Bruder infolge der Abschiebung aus Deutschland von Rechten in der Türkei ermordet wurde. Für diese und so viele weitere Todesopfer ist dieser Staat mitverantwortlich. Das Schicksal von İbrahim Akkuş reiht sich ein in die Kontinuität staatlichen Versagens. Nicht zufällig, sondern ganz bewusst wurden er und seine Angehörigen im Stich gelassen. Hanau verpflichtet uns, wachsam zu bleiben. Hanau lehrt uns, dass es keinen sicheren Ort für uns gibt. Hanau erinnert uns, dass wir nicht geschützt werden. Und Hanau zieht uns täglich in die Verantwortung, weiterzukämpfen. Für uns, füreinander, für die Verstorbenen und die Hinterbliebenen.
Der letzte Redebeitrag ist von Beyza Nurberoye. Sie ist in Leipzig aufgewachsen und durch ihren türkisch-sasarisch-muslimischen Hintergrund vielfältig geprägt. Seit 5 Jahren ist Beyza ehrenamtlich tätig. Sie beschäftigt sich mit kindlicher Entwicklung und setzt sich unter anderem für das Empowerment von Frauen ein, zum Beispiel durch Yoga-Retreats. Außerdem schreibt Beyza leidenschaftlich Gedichte und eins davon hat sie am Gedenktag vorgetragen. Dieses ist Marwa el-Shebini gewidmet. Vor dem Gedicht wird sie noch ein paar Worte zu Marwa el-Shebini sagen. Wir laden euch noch einmal dazu ein, am 1. Juli um 19 Uhr in den Lene-Vogt-Park zu kommen, um Marwa el-Shebini zu gedenken. Nach Beysas Beitrag hört ihr noch einmal die abschließenden Worte von Fabian auf der Gedenkveranstaltung.
Ich möchte zu Marwa kurz Hintergrundinformationen geben. Sie ist 2009 aufgrund vom antimuslimischen Rassismus ermordet worden. Und das in Dresden. Und sie war Handballspielerin in der Nationalmannschaft in Ägypten. Und sie kam nach Deutschland, um ein Praktikum zu machen im Rahmen ihres Pharmaziestudiums. Und als sie ermordet wurde, war sie schwanger und hatte noch einen kleinen Jungen. Und der Junge und der Ehemann muss heute ohne sie leben. Und die sind auch inzwischen wieder zurück in Ägypten. Und genauso in Deutschland wurde das nicht so, kam der mediale Aufschrei nicht. Und ich habe es auch damals nur durch die türkische Berichterstattung mitbekommen und einen großen Aufschrei in Deutschland gab es nie wirklich, nur ihre Familie aus Ägypten hat dafür viel gekämpft und Deutschland hat nicht mal das Mindeste getan. Im Land der Dichter und Denker, gewidmet an Malva El-Sherwini. Der Fernseher lief an einem Sommertag. Der Gedanke sitzt tief. Es war kein normaler Tag. Ich hörte die Worte Deutschland, Sachsen, Dresden, Frau, Muslim, Marwa, Mord. Die Beschreibung wurde schärfer, klarer. Sie kam immer näher. Ich wollte sie abschütteln, doch sie klammerte an mir. Denn mit jedem Wort wurde ihre Biografie meiner Biografie immer näher. Nur das Ende nicht. Aber der Gedanke saß da. Als hätte jemand gesagt, du, das könntest auch du sein. Ich wollte mehr wissen, aber ich wollte auch wegrennen. Ich rannte weg und heute weiß ich mehr. So weiß ich aus der Schule, dass Deutschland das Land der Dichter und Denker sei. Ein schöner Satz, ein stolzer Satz, ein Satz, der klingt wie ein Versprechen, doch er klang für mich wie ein loses Versprechen. An was wurde denn gedacht, als Marwa starb? Was wurde denn gedichtet seit dem Tag? Im Land der Dichter und Denker sollte doch viel gedichtet und nachgedacht werden, was passierte an einem Sommertag. Doch stattdessen wurde dieses Land zum Land der Verschweiger, der Wegseher, der Ignorierer. Muss ich das also so verstehen, dass mein einzigartiges Leben wegen falschem Ort, falscher Uhrzeit, falschen Klamotten, falscher Herkunft, falschem Akzent, falschem Namen, falscher Religion, falscher Kultur, falsch, falsch, falsch, falsch. Stopp mal. Ist alles falsch? Oder wird das, was ich habe oder was ich bin, von anderen falsch gemacht? Wie vielmal falsch braucht es, bis ein Leben nicht mehr zählt? Zweimal? Dreimal? Fünfmal? Siebenmal? Jedenfalls, etwas ist falsch und das belastet. Und ich trage die Last mit mir, auch wenn es nie mir gehört hat. Also frage ich Deutschland, was siehst du, wenn du Marwa siehst? Ein Kopftuch oder eine Frau, die mutiger war als dein Schweigen im Land der Dichter und Denker?
Lasst uns daran denken, dass internationale Solidarität wichtig ist im Kampf gegen Rassismus und Ungleichbehandlung durch Staat und Politik. Die schwarze Aktivistin Fannie Lou Hamer sagte, "Nobody is free until everybody is free." Deshalb lasst uns solidarischen, antirassistischen Kampf, besonders im Black History Month, gemeinsam und international denken und auf die Straßen tragen. Freiheit für alle Unterdrückten. Kommt gerne jetzt im Anschluss hier vorne zusammen, um die Kerzen anzuzünden, Blumen niederzulegen und den ermordeten Menschen zu gedenken.